Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Aber zunächst ein kleiner Rückblick. In der letzten Fotofolge, da ging es um die Weichzeichnerfilter, wurde ich gefragt, ob man Filter nicht auch kombinieren könnte und ob ich darüber nicht mal einen Podcast machen könnte. Ich habe darüber nachgedacht, aber im Grunde kann man darüber entweder unendlich viel oder eben auch gar nichts sagen. Denn Filter kann man natürlich kombinieren, aber nicht alle Kombinationen machen auch wirklich Sinn. Obwohl, das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was man vorhat. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man einen Polfilter und einen Graufilter miteinander kombiniert, wenn es zum Beispiel sehr hell ist. Oder man kombiniert einen Farbfilter mit einem Weichzeichner. Oder den Polfilter mit dem Weichzeichner und so weiter. Man darf dabei nur eines nicht vergessen. Je mehr Glas vor dem Objektiv ist, desto mehr beeinflusst das die Qualität des Bildes. Man fängt sich also mit jeder zusätzlichen Schicht das Risiko von Reflexion und Streulichtern ein. Dennoch, grundsätzlich gilt, experimentieren ist erlaubt. Aber auch weniger ist häufig mehr. Ach ja, und es gilt nach wie vor. Wenn ihr ein tolles Bild gemacht habt, vielleicht sogar, weil ihr hier einen Tipp oder eine Idee gehört habt, dann schickt es mir doch und ich stelle es, wenn ihr mögt, in die Galerie. Schreibt mir kurz dazu, unter welchem Namen ich es in die Galerie stellen darf und vielleicht ein, zwei Sätze, wie ihr dieses Bild gemacht habt oder was euch daran so fasziniert hat. Schicken könnt ihr mir die Bilder an podcast@nsonic-net.de. Den Link zu der Galerie, den findet ihr in den Shownotes auf nsonic.potspot.de ganz rechts. Okay, und jetzt noch zu einer Überraschung für alle Fotofreunde unter euch und solche, die es werden möchten. Ich bin unter die Doppelpodcaster gegangen. Ja, genau. Chris Marquardt, bekannt von Tips from the Top Floor, und ich haben uns dazu entschlossen, einen deutschsprachigen Podcast zum Thema Fotografie zu machen. Hier mal eine kleine Promo, damit ihr wisst, wie wir uns da so anhören. Happy Shooting!
Happy Shooting!
Der Fotopodcast.
Der Fotopodcast. Lass uns mal gucken, wer die größere Kamera hat. Komm du mir nicht mit sowas.
Der Boris und der?
Und der Chris.
Genau. Ja, blöd ist, wenn es nur runterfällt und dann irgendwas wegbröselt oder so.
Da gibt's Leute, die nehmen ihre Kamera, stellen die auf Selbstauslöser und dann werfen die Kamera in die Luft.
Ja, echt abgedreht.
Und wir sind nämlich die Profis und überhaupt wissen wir, was wir tun und haben die Technik im Griff. Und das ist ganz cool, oder?
Ja, klingt sauber. Apropos Song, hast du den schon runtergeladen?
Nö.
Okay, ich suche dann nochmal die größere Kamera.
Ja, den länger.
Na, warte mal. Ich hole sie mal. Augenblick, bleib mal dran. Ach, dann kann ich das auf meinen Podcast auf nsonic.potspot.de ja auch einbauen.
Richtig. Ganz genau. Schickt uns eine E-Mail an info@happyshooting.de.
Es ist dunkel geworden draußen.
www.happyshooting.de. Da gibt es dieses MyChingo-Applet.
Haha! Es liegt ja am Sound-Device.
Wo zum Teufel stelle ich denn die Desip?
Nein! Achso, ich dachte, er hat jetzt die Waschmaschine angemacht.
Das war's wieder. Happy Shooting. Der Fotopodcast www.happyshooting.de. Ja, und jetzt versuchen wir das mal gemeinsam hinzukriegen. 3, 2, 1. Happy Shooting! Und ich blick wieder überhaupt nichts, weil die alle Features wieder rumgeschoben haben und scheißen Dreck.
Musst du doch mal Mac holen und GarageBand, dann drückst du auf R.
Ach,
und
das Schnauze! Geht los.
Ja, so klingt das, wenn wir zwei zusammen Podcasts machen. Wie gesagt, schaut doch mal rein, www.happyshooting.de. Den Link stelle ich euch natürlich in die Shownotes. Okay, aber nun zum heutigen Thema ISO. Ich habe tatsächlich ziemlich viele Mails und Kommentare dazu erhalten, in denen ich gebeten wurde, etwas über diesen obskuren ISO-Wert zu erzählen. Und tatsächlich stand das auch schon auf der To-Do-Liste, als mir dann doch noch die Filter dazwischen gerutscht waren. Gleich vorweg, Der ISO-Wert ist ein sehr wichtiger Faktor bei der Fotografie. Neben Blende und Belichtungszeit ist er der dritte entscheidende Faktor für ein korrekt belichtetes Bild. Über Blende und Belichtungszeit, da habe ich ja bereits gesprochen in Folge 17 und 32. Ich stelle euch die Links nochmal in die Shownotes zum Nachhören. Der ISO-Wert ist mit diesen Werten eng verknüpft. Ändert sich nur einer dieser drei Parameter, so ändert sich zwangsläufig mindestens auch ein anderer. Klingt ein bisschen chaotisch, aber das lösen wir gleich mal auf. Ich möchte dazu aber etwas ausholen. Wir gehen mal zurück in die analoge Fotografie. Auch in der analogen Fotografie hat man das Problem, dass man bei schlechtem Wetter oder am Abend gerne kurze Belichtungszeiten hätte. Da haben wir ja schon gelernt, Blende öffnen, also eine kleine Blendenzahl wählen und schon wird die Belichtungszeit kürzer. Ist ja klar, weil die Blende mehr Licht auf den Film lässt. Mehr Licht gleich kürzer belichten. Das ist auch toll, aber unendlich weit kann man die Blende natürlich auch nicht aufmachen und außerdem bewirkt die offene Blende ja auch eine Verringerung der Schärfentiefe. Da verweise ich nochmal auf die Folge Nummer 17. Was also tun, wenn man mehr Schärfentiefe braucht oder wenn selbst die offene Blende nicht hilft und die Belichtungszeiten immer noch zu lang sind? Ganz einfach. Einen empfindlicheren Film einlegen. Ja, wirklich. Es gibt die ganz normalen Negativ- und Diafilme in verschiedenen Empfindlichkeiten. Das habt ihr sicher schon mal alle gehört oder gelesen. Da steht dann auf der Filmpatrone zum Beispiel eine 100 oder eine 200. Davor die Buchstaben ASA. ASA. Manchmal steht auch ISO davor und dahinter dann zwei Zahlen. Zum Beispiel ISO 100-21 oder ISO 200-24. Je höher die Zahlen, desto empfindlicher der Film. Der hohe Wert hinter dem ISO, der entspricht dem ASA. ISO ist da einfach ein internationaler Standard, ASA steht für den amerikanischen Standard. Die kleine Zahl, also zum Beispiel die 21 oder die 24, gibt wiederum die DIN an, also die deutsche Industrienorm. Alles ziemlich verworren. Wichtig ist nur, egal ob ASA oder ISO, eine 200 steht für einen doppelt so empfindlichen Film wie eine 100. Doppelte Werte gleich doppelte Empfindlichkeit. Bei den DIN-Werten ist es nicht so und daher haben die sich vermutlich auch nicht so durchgesetzt. Also ich kenne jedenfalls kaum einen, mit dem man über die DIN-Zahlen kommuniziert. Naja, der Einfachheit halber lässt man sogar beim Nennen des ISO-Wertes oft den DIN-Teil weg und somit spricht sich ISO dann gleich wie ASA. Okay, wir haben also einen ASA 100-Film eingelegt und die Lichtverhältnisse, die lassen es zu, dass wir bei offener Blende ein 30stel Sekunde belichten können. Das ist uns aber nun ein bisschen zu wenig. Legen wir nun einen ASA 200-Film ein, dann haben wir die doppelte Empfindlichkeit. Und das bedeutet jetzt, dass wir zwei Optionen gewinnen. Entweder wir schließen die Blende um eine Stufe, wir benötigen ja nur noch halb so viel Licht, oder wir lassen die Blende auf und halbieren die Belichtungszeit. Sprich, eine 60stel Sekunde reicht uns nun aus. Legen wir nun einen ASA 400-Film rein, so verdoppelt sich die Lichtstärke abermals. Statt einer 60stel reicht uns plötzlich eine 120stel Sekunde oder wir nehmen die 60stel Sekunde und schließen die Blende um eine Stufe. Klingt doch traumhaft. Warum legt man dann nicht immer einen ASA 800-Film in die Kamera? Das ist schnell erklärt. Auf einem Film, da sind winzige Kristalle. Die fangen das Licht auf. Je empfindlicher der Film sein soll, desto gröber oder größer werden diese Kristalle, damit sie nämlich mehr Licht empfangen können. Da hat sich einiges getan und es gibt Filme in unterschiedlichster Qualität. Die Körner, so nennt man die Kristalle, die sind nicht bei jedem ASA 800-Film gleich groß. Aber sie sind doch in jedem Fall deutlich größer als bei einem ASA 100-Film gleicher Qualität. Und dieses Korn, das sieht man hinterher auf den Bildern. Das wird teilweise sogar absichtlich, also künstlerisch eingesetzt. Gerade bei Schwarz-Weiß-Bildern sieht man das doch sehr häufig. Das verleiht den Bildern so eine gewisse Schroffheit. Bei melancholischen Winterbildern kann das zum Beispiel ziemlich gut wirken. Oder bei Porträts, gerade von älteren Personen, so mit Falten im Gesicht. Das ist richtig klasse. Aber häufig ist das Korn eben nur nicht gewünscht und daher wählt man möglichst einen unempfindlichen Film. So. Und wie ist das digital? Na, im Grunde genau so. Die Hersteller ermöglichen es, dass wir an der Kamera einen ISO-Wert einstellen können. Die kleinen Kompakten, die machen das dann meistens automatisch. Und wie beim Film gilt hier, ISO 200 ist doppelt so empfindlich wie ISO 100. Dreht man also den ISO-Wert hoch, so hat man die Wahl, entweder die Blende zu schließen oder die Belichtungszeit zu verkürzen oder eine Kombination aus beidem. Das ist auch der Grund, warum man bei Aufnahmen in dunklen Räumen oder auf Partys häufig auf ISO 400 oder gar ISO 800 gehen wird. Nämlich um die Belichtungszeit ohne Blitz noch kurz genug zu halten, um ohne Stativ fotografieren zu können. Einige Geräte, die haben sogar Einstellungen für ISO 1600 oder ISO 3200. Tja, aber was beim Film das Korn ist, das ist beim digitalen Sensor das Rauschen. Der analoge Fotograf tauscht mit dem Film ja quasi den ganzen Sensor aus. Der Film ist ja der Sensor. Das können die digitalen Fotografen nun nicht. Dafür gibt's aber eine Elektronik, der man sagen kann, wie stark die Signale des Sensors verstärkt werden sollen. Ich mach mal ein einfaches Beispiel. Da treffen 5 Lichteinheiten auf den Sensor und werden bei ISO 100, sagen wir jetzt mal, nicht verstärkt. Dann kommen hinten auf dem Bild auch 5 Einheiten an. Stellen wir nun ISO 200 ein, dann kommen hinten 10 Lichteinheiten auf dem Bild an. Der Sensor, der empfängt zwar immer noch nur die 5 Einheiten, aber die Elektronik verstärkt das Signal. Klingt ja prima. Nun ist es aber so, dass der Sensor niemals am absoluten Nullpunkt gekühlt betrieben wird. Er hat also ein gewisses Eigenleben, Ströme, die da durchfließen und so weiter, das sich in Form von schwachen Signalen bemerkbar macht. Nehmen wir mal wieder das Beispiel mit 5 Lichteinheiten und wir sagen mal, das Eigenleben macht sich mit einer Lichteinheit bemerkbar. ISO 100. Wir erhalten 5 Lichteinheiten, die wir wollen, und eine Einheit, die wir nicht wollen, das sogenannte Rauschen. Diese eine Einheit fällt nicht wirklich auf, weil wir mal sagen, dass das Rauschen erst ab 3 Einheiten kritisch wird. ISO 200. Nun haben wir 10 Lichteinheiten, die wir wollen, und schon 2 Störeinheiten. Geht gerade noch. ISO 400. 20 Lichteinheiten und schon 4 Störeinheiten. Nun haben wir schon ein sichtbares Rauschen im Bild. Rauschen macht sich dadurch bemerkbar, dass einzelne Pixel in einer bunten Farbe über das Bild verstreut werden. ISO 800. 40 Lichteinheiten und satte 8 Störeinheiten. Nun ist das Rauschen wirklich deutlich zu sehen. Tja, und so weiter. Je schwächer nun das Nutzsignal ist, also das Licht, was von dem Subjekt, das wir fotografieren, aufnehmen, desto geringer ist der Abstand zum Störsignal, dem Rauschen. Und das ist der Grund, warum gerade unterbelichtete Bilder oder die Schattenpartien in Bildern eben stärker rauschen. Das Licht ist einfach nur ganz knapp stärker als die Störungen, die im Sensor stattfinden. Und verstärkt man nun diese Schattenpartien, so verstärkt man zwangsläufig auch die Störsignale. Und daher ist es so wichtig, dass die einzelnen Pixel auf dem Sensor möglichst groß sind. Dann sind sie nämlich, wie das gröbere Korn beim Film, empfindlicher, fangen dadurch ein stärkeres Lichtsignal ein und verringern somit das Rauschen. Große Pixel brauchen aber mehr Platz. Also führt das wieder zu einem größeren Sensor, der natürlich wieder teurer ist. Und das ist der Grund, warum die kleinen Kompaktkameras mit ihren ziemlich winzigen Sensoren stärker rauschen als die Spiegelreflexgeräte mit ihren ziemlich großen Sensoren. So, ein komplexes Thema. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt doch einfach in die Kommentarfunktion auf nsonic.potspot.de oder schaut mal bei potster.de vorbei, den Link findet ihr in den Shownotes. Dort könnt ihr nämlich auch Kommentare schreiben und ihr könnt mir Sternchen geben, wenn es euch gefallen hat. Aber bevor ihr jetzt eure Kamera schnappt und rausgeht, um kreativ zu sein, habe ich noch eine Promo vom Ownage-Podcast bekommen. Ja, hört mal rein, vielleicht ist es ja was für euch. Ansonsten empfehlt mich einfach weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Was wäre eine Welt, in der Unterhaltung und Informationen nicht unter einem Hut gebracht werden können? Ganz klar, eine Welt ohne Greg und ohne Tuf. In ihrer Sendung Own Age reden sie über aktuelle Themen.
Aber zur Sicherheit sollte man sich dennoch einen Sackerl mitnehmen, den man weiß.
Am besten eine von diesen riesen IKEA-Taschen.
Ja.
Welche sind die blauen zum Ausbauen?
Blau, gelb. Nein, man kann sie ausborgen.
Das sind die gelben und die blauen sind die man kauft.
Und das glaube ich nicht.
Doch. Gelben sind die zum Ausborgen?
Nein, es ist wurscht, glaube ich.
Nein.
Man kann sie ausborgen und sobald man auf der Straße vorbeigeht, kauf einen. Wurscht.
Ein Moderatoren-Duo, das auch nicht mal davor zurückschreckt, aus einem gefährlichen Gebiet zu berichten.
Und zwar sind wir hier auf der Insel oder man kann Pumukatmisch.
Noch ein Lava-Geschoss, Greg! Ach, Gott sei Dank, es hat nur den Arm und ein Bein von dir abgerissen.
Aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz.
Ja, Greg, halt's mal.
www.onh-podcast.at.tf
Stimmt. Voll für ein
ja, genau. Ja? Stimmt.
Und, das ist extrem
scheiße. So, das war meine kleine Geschichte, die ich eingeübt habe.